Liebe Sportfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Freitagsfolge. Nach einer längeren Pause feiert sie heute Comeback. Die Spezialfolge auf Schweizerdeutsch bei Sportfreunde. In einer solchen begrüße ich den Fußballtrainer Bruno Berner. Als wir diese Folge im November 2025 aufgenommen haben, war Bruno als Co-Trainer in Australien angestellt. Seit Juli 2026 ist er zurück in der Schweiz und Trainer von Neuchâtel Xamax. In dieser Folge sprechen wir unter anderem darüber, wie er seinen Weg in den Profifußball gegangen ist, wer seine großen internationalen und Schweizer Fußballvorbilder waren, den Moment, als für ihn klar war, dass die aktive Profizeit vorbei ist und wie und wann er sich dazu entschieden hat, als Trainer den Weg im Fußball weiterzugehen. Das und noch vieles mehr gibt es in der neuesten Folge Sportsfreunde. Viel Spaß! Zur Info, das Gespräch mit Bruno Berner habe ich im November 2025 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, Bruno, herzlich willkommen bei Sportsfreunde. Freut mich sehr, sehr und mega, dass wir da in dem Rahmen bei Sportsfreunde den Podcast über dich und deine berufliche, sportliche Karriere dürfen reden und dass du da zu Gast bist. Herzlich willkommen.
Danke schön, freue mich auch.
Du bist ehemaliger Fußballer, jetzt Fußballtrainer. Wie bist du ursprünglich überhaupt zum Fußball gekommen? Warum? Was hat dir der Fußball, wie hat sich der Fußball angetan?
Ja, gut, als Kind konnte man nicht mehr laufen, alles, was irgendwie mit dem Ball zu tun hat. Dann habe ich aber dran gehinkert und dann einfach gemerkt, irgendwie macht das noch recht Spass. Und irgendwie einfach gemerkt, dass je mehr das machst, kommst du gar eine gewisse Technik über. Ja, und irgendwann hat das einfach gegriffen und bin in dem Sinne eigentlich immer vom Ball an sich angetan gewesen. Lieber mit den Füßen als mit den Händen, wobei beides hat mich immer fasziniert. Zudem hatte ich auch einen älteren Bruder, 3 Jahre älter als ich, und habe ihn natürlich auch angeeifert. Auch er selber war sehr sportlich von dem her hat er da recht gezogen. Mhm. Und ich konnte eigentlich da nur hinten angehen. Später, dann, als wir älter geworden sind, hat er mich dann auch widerwillen teilweise mitgenommen in den Freizeitsport, in der Freizeit, die wir hatten. Lokal, wo wir gelebt haben, auf die Sportplätze. Jede Minute sind wir rausgegangen und gekickt. Manchmal mit den eigenen Freunden, aber manchmal war das auch für mich viel interessanter gewesen, wenn die natürlich 3-4 Jahre älter gewesen sind. Mhm. Hast du eigentlich gelernt, gegen grössere, stärkere relativ früh durchzusetzen.
Mhm. Und wie ist das dann so gekommen, dass du richtig Profisport, Profifußball gegangen bist?
Ja, ich bin in Glattbruck aufgewachsen. Beim FC Glattbruck kann ich einfach gut shooten. Und irgendwo habe ich vielleicht ein bisschen mehr Talent als die anderen. Auch mein Vater hat das gesehen und hat mich dann irgendwann mal, als ich so 14, 15 war, so mal zu GC genommen. Ich wusste, ich bin der GC gesteuert in dem Sinn. Hat dann mal gesagt, so, jetzt probieren wir es mal. Geben wir mal so ein Probetraining bei GC. Ich mache mit 14, 15. Und dann habe ich 2 Wochen Probetraining gemacht bei GC. Und sie haben mich dann genommen. Das ist, damals haben die Inter B geheissen. Mhm. Heute sind ja alles U-Mannschaften, aber damals war das sogenannte Inter B gewesen. Es war im 91, 92, glaube ich. In den 2 Wochen habe ich GC anscheinend der Trainer und auch die Leitung damals irgendwo beibrucht. Und dann haben sie gesagt, kannst du sofort bleiben. Und so ist dann eigentlich der Transfer oder die Übergabe vom FC Glattbruck zu GC stattgefunden. Seitdem bin ich dann in den Junioren-Spitzenfußball gekommen damals. Und seitdem ist mir eigentlich klar, dass ich das werde, dass ich als Fußballprofi werde. Und von dem hat mich dann eigentlich nichts mehr abgebracht.
Und bist du dann, wie lange bist du dann bei GC geblieben? Hast du dort, nehme ich an, dann auch dein Profidebüt können feiern bei GC?
Ja, ich war im ganzen 10 Jahre bei GC. Davon 4 Jahre in der ersten Mannschaft, 6 Jahre in der Academy. Und habe dann eben den Durchbruch geschafft. Habe natürlich alle in dem Alter dann die Uni-Abteilungen durchgemacht. Inter A, oder es ist die heutige 18 Meister geworden, wo 21 Meister geworden, dann ist eins gekommen, auch dort Schweizer Meister geworden. GC war es noch ein Plus-Alter in den 90er Jahren. Auch als Junior, der eine Förderung anbelangt hat. Und ich konnte dort Teil davon sein. Und die Zeit eben miterleben und die Mentalität, die Gewinnermentalität können verinnerlichen. Und habe das dann dann als Profi geschafft gehabt. Also, summa summarum bin ich 10 Jahre bei GC als Spieler, ja.
Hast du an einem Punkt in deiner Profilaufbahn ein Vorbild gehabt, ein Idol gehabt, das dem du nachgestrebt hast oder nachgeifert hast?
Ruud Gullit.
Okay, ja, Ruud Gullit. Wer kennt den nicht? Ruud
Gullit, genau, Ruud Gullit. Und das war für mich ein unglaublich eleganter Spieler, der in sämtliche offensive Positionen einsetzen konnte. Mir hat das beeindruckt, wie er tänzerisch umgegangen ist in dem, sehr erfrischender holländischer Fußball. Das ist aber bekannt, dass das ja viel eisiger Geist ist. Offensivfußball. Und mir hat das gefallen in der Generation vor Eickhardt, Van Basten, Gullit und so weiter und so fort. Ist er einfach rausgestochen und ich habe einfach seinen Stil habe ich so elegant gefunden und fließend weich und trotzdem ein riesiger Goalscorer zu sein. Irgendwann habe ich das irgendwie auch mit das passt gehabt. Aber oder und das gesagt, für mich der grösste aller Zeiten ist der Diego Maradona. Das war einfach ein Traum, ihm zuzuschauen als Kind. Alles, was er gemacht hat, habe ich einfach aufgesogen. Der war bei den Angriffsfußballer. Das ist eine Faszination, dass ja der Fußball, vor allem in der Offensive, unglaublich begeistert. Das ist magisch. Magische Moment, wo der Fußball immer wieder uns beschert, auch heutzutage. Und damals sind das also einfach die Spieler, die man als Kind nachgeeifert hat. Genau.
Dann hast du auch zusammen gespielt. Was war deine Position gewesen?
Ja, wie alle. Alle sind doch irgendwann mal Stürmer gewesen. Stürmer, Zehner, was auch immer. Und haben viel, viel Goal geschossen. Und irgendwann geht es mal so in die hintere Reihe. Wenn so die Durchschlagskraft dann mit den Jahren so ein bisschen gefehlt bei den einen, das war bei mir nicht anders gewesen. Und ich habe ganz, ganz viel Goal geschossen. Bei Gladbruck, auch bei GC nachher, in der U16, U18 und so weiter. Und bin dann eigentlich mit 18, 19 umfunktioniert worden. Zuerst zum Mittelfeldspieler und dann zum Verteidiger. Und ich habe das angenommen. Und ich habe nie ein Problem gehabt damit. Es ist auch heute die Adaptionsfähigkeit ist eine grosse Eigenschaft von mir. Anpassen, das Beste daraus machen. Ich habe einfach eine Karriere wollen, also willst du mir können zwei Händchen geben, ich wäre ein Goal gestanden, kein Problem.
Ja, also eigentlich ähnlich wie Toni Kroos das auch gemacht hat, oder? Das müssen wir machen irgendwann. Also das ist ja auch als Offensive gestartet und irgendwann ist er 8er-6er gsi, also der das Spiel von innen aufbaut, oder? So könnte man es ungefähr so vergleichen.
Zu der ich denke, wir alle haben doch irgendwo so ein bisschen den einen oder anderen prägenden Juniorentrainer. Und der hat sich einfach so gesehen. Und du bist natürlich in dem Alter, du tust dich ja nicht aufmupfen, sondern du akzeptierst eigentlich das relativ schnell, was man in dir sieht, weil du hast ja den grossen Lebenstraum, du willst das schaffen. Und irgendwo hörst du ja auf die Leute, wo du das Gefühl hast, ja, die wissen ja viel, viel mehr als du. Und so war das bei mir auch gewesen. Ich wäre natürlich liebend gern Stürmer geblieben, weil einfach meine ganze Philosophie, meine ganze Sichtweise von Fußball ist nach vorne angegriffen. Aber irgendwo hat es Gründe gehabt, warum man mich dann auf einmal nicht mehr so gesehen hat. Und dann habe ich gesagt, ja gut, okay, dann mache ich das, dass ich kein Problem damit habe. Also ich habe unbedingt eine Karriere wählen und habe die Leute gehört, die mir schlussendlich auch die mich beraten haben, die mir Ratschläge gegeben haben. Schau, du hast einfach größere Chance, wenn wir dich jetzt ein auch ein Stück weit umfunktionieren. Und so ist es dann auch schlussendlich gekommen. Ich habe mit meinem Talent, das wo immer war, habe ich eine internationale Karriere haben, also bis in die Nationalmannschaft geschafft. Also von dem her ist das mehr, als ich mir jemals hätte können, erträumen.
Nationalmannschaft ist ein gutes Stichwort. Was ist für dich so der schönste Erlebnis, das schönste Spiel, wo du in Schweizer Nazi-Dress hast dürfen spielen? Oder dabei sein?
Ja gut, das war natürlich das Debüt in Wien. Das allererste Spiel 2001, das war auch das erste Spiel von Kevin Kuhn. Hat dort mein Debüt vergeben. Und ja, es war noch recht, ich würde sagen, aufregend gewesen, weil auch wir ja einen Stromausfall hatten, kurz vor dem Spiel. Also, du warst ja sonst schon ein bisschen angespannt gewesen. eine riesige Freude. Und dann ist einfach der Strom ausgefallen. Ich habe gesagt, jetzt tun wir da mal ein bisschen die Schweizer ärgern. Und es ist dann irgendwann mal gleich weitergegangen. Und ich glaube, wir haben 2 Sekunden, wenn es am Kopf ist. Und es war natürlich ein riesiges Ding gewesen. Du kannst für die Junioren Nazi spielen, U18, U21, aber dann für die A-Nazi-Namenschaft. Bümmen tönt dann doch nochmal ein bisschen anders in der A-Nazi. Das war natürlich ein Riesen gewesen. Also das werde ich nie mehr vergessen in meinem ganzen Leben.
Hymne ist genau das, was mich noch wundern nimmt. Was war das für ein Gefühl gewesen, wo du dort gestanden bist in dieser Startaufstellung und dann eben der Schweizer, besonders der Schweizer Hymne gekommen ist? Hast du einen besonderen Stolz gefühlt oder bist du einfach von Ehrfurcht einfach ruhig gewesen oder hast du mitgesungen oder wie war das bei dir gewesen?
Nein, Ehrfurcht habe ich nicht gehabt. Es gehört dazu. Du weißt ja, du läufst rein, irgendwann stehst du mal. Stehst du mal dort an, wo man sagt, jetzt musst du dort anstehen, bist dann nebeneinander mit deiner Kameraden und dann kommt die Nationalhymne von beiden Seiten. Selbstverständlich respektierst du ja immer auch die anderen Hymnen. Das muss ja so sein. Und dann ist uns gekommen und dann ist das natürlich Gänsehaut pur gewesen, logisch. Auf der anderen Seite hatte ich auch einen grossen Fokus gehabt. Also es ist schon so, dass du die Hymne hörst. Ja, das ist in dem Moment das Größte, dieses Land dürfen zu vertreten, an dem Abend, an dem Spiel. Und einfach das Beste geben für dein Land, das gibt eigentlich nichts Größeres. Es gibt eigentlich keine größere Ehre, als für eine Nationalmannschaft aufzulaufen. Und das habe ich in dem Moment verspürt und eben das Gefühl, werde ich nie vergessen. Aber im gleichen Moment bist du auch fokussiert, konzentriert, weil du weißt, dann in ein paar Minuten geht es los und du willst einfach die bestmögliche Leistung können abliefern.
Hast du zu dieser Zeit einen Mitspieler gehabt, mit dem du dich auf oder auch neben dem Platz besonders gut verstanden hast? In der Nazi oder auch jetzt beim Club?
Ja, ich hatte ja mehrere. In so einer Generation von den 90er Jahren, wo ja der Schweizer Fußballverband auch ein bisschen umstrukturiert worden ist. Man hat eine neue Art von Talentförderung gegeben, die Hans-Rudi Hasler ja inszeniert hat. Es ist ja gerade wie das Thema der U17-Nationalmannschaft in Katar, wo ja dann auch der Dani Reiser eine grosse Rolle gespielt hat in dieser ganzen gesamten Entwicklung vom Schweizer Fußball. Also das einzige Weltmeistertrainer, den wir haben, Schweizer Weltmeister, der Dani und das sind die Leute, die damals gesagt haben, wir müssen etwas machen, wir müssen etwas Besseres machen über den Schweizer Fußball, bessere Förderung und Forderung. Und wir sind so quasi so ein bisschen wie die ersten Produkte gewesen, so ein Jan Vogel, ein Bernd Paas, ein Richie Gabanos, ich und so weiter. Und diverse andere natürlich, die ich jetzt nicht nennen, Raffi Dicki. Das war natürlich die Generation gewesen, Benny Hooker und so weiter und so fort. Oder? Und ich bin einer von vielen gewesen in dem Moment, aber wir sind so die gewesen, die haben können durchbrechen. Und natürlich nach uns sind die nächsten Generationen gekommen. Und auch heute noch eben gesehen, wie lange eigentlich so eine Generation eigentlich wie lange wir als Land auch von einer Generation können profitieren können. Jetzt eben die sogenannte Shaka- und Shakiri-Generation, die ist ja immer noch sehr präsent. Wir wissen aber, wir brauchen jetzt hindurch wieder etwas Neues. Von dem her, ich kann mich eigentlich mit allen gut aus. Ich bin nie mit jemandem, der mich da isoliert hat und nur mit 3-4 ausgekommen ist, sondern für mich sind immer alle wichtig gewesen. Es war für mich auch größer gewesen, dass ich mit meinem damaligen Schweizer Idol, Stefan Chapuisat, der bei der Nationalmannschaft zusammenspielt, also einerseits auch bei GC, er ist von Dortmund zu GC gekommen. Nachher habe ich auch in der Nazi noch mit ihm zusammenspielen. Das war für mich das Größte gewesen. Ich als ehemaliger Stürmer in der Juniorenzeit habe natürlich Schweizer Stürmer Chapuisat auch nachgeeifert und ein paar Jahre später habe ich als ich dann so ein junger Erwachsener wurde, bin mit ihm sogar in der Nazi spielen. Also das sind unvergessliche Momente in dem Moment, genau.
Also etwas, wo einem bleibt, wo ein Moment, ein Spiel, wo einem wirklich bleibt, wenn man mit seinem grossen Idol zusammen auf dem Platz stehen. Also das kann ich mir vorstellen.
Ja, klar, unvergesslich, wunderschön, du wünschst dir, dass das Spiel nicht aufgehört hat, wurde irgendwann ist der Fuß ausgegangen. Dann musst du dann irgendwann mal nicht mehr, aber das sind unvergessliche Minuten, Stunden. Das wirst du fürs Leben lang mitnehmen. Ja.
Und dann irgendwann ist der Moment gekommen, wo du dein letztes Spiel gemacht hast für die Nazi und auch für den Club. Wie hat sich das angefühlt? Also ist das für dich, hast du da gesagt, hey, schaut, ist es jetzt vorbei? Oder hast du gedacht, oh, zum Glück ist es vorbei. Ich mag nicht mehr.
Ja, wahrscheinlich beides oder weder noch. Es ist normal, ich habe sehr viel, oder wir alle sind ja sehr viel in unsere Karriere investieren. Und du weißt aber auch, je älter das wirst, du spürst du dann auch deinen Körper. Du hast schon sehr viel gesehen, sehr viel erlebt, du hast deine Erfahrungen, Testos. Ja, ich sage jetzt, sie wiederholen sich, aber du kennst einfach die Abläufe. Du kennst die Abläufe in und auswendig und wenn du so gegen die 30 gehst und nach 30 weißt du einfach, was dich erwartet, okay, machst du wieder eine Vorbereitung, die wir auch so gerne haben. Und dann gehst du wieder in die Saison, du kennst so, also kommst du in die Routinen rein. Und wichtig ist einfach, dass immer der Hunger bald ist, dass die Motivation dich auch im höheren Fußballalter oder Athletenalter dich nach wie vor verbessern. Dann geht das, oder? Und wenn du aber merkst, so, jetzt ist es nicht mehr so, dann tust du vielleicht dann besser irgendwo sagen, es langt. Bei mir ist es so gewesen, ich hätte noch weiterspielen mit 4,35. Ich habe aber auch viele Verletzungen gehabt, ich habe viele Rückschläge gehabt, aber in dem Moment bin ich kerngesund gewesen. Ich habe wirklich nirgends irgendwie ein Geschwollungsgefühl gehabt, Knie gehabt oder irgendein Fußgelenk, das nicht mehr funktioniert hat oder Hüfte, wo einfach immer weht hat. Das war bei mir nicht der Fall, obwohl ich ganz viele Verletzungen hatte. Und ich, in dem Moment habe ich einfach gesagt, ich bin ja damals 2012 habe ich aufgehört bei Leicester City in England und habe gesagt, okay, ich bin zufrieden. Ich kenne zwar noch ein, zwei weitere Shoot, aber ich habe dann eigentlich gesagt, schau, ich tue mich jetzt lieber für meinen nächsten Abschnitt in meinem Leben vorbereiten. Ich bin in den nächsten 30, 40 Jahren und habe eigentlich den Entscheid bis heute nie bereut. Also es war der richtige Entscheid gewesen. Ich konnte gesund aufhören. Ich hatte eine Spitzenathletenkarriere. Ich durfte in und Russland erleben, nationale und internationale Spiele. Unter ganz, ganz tollen Trainern spielen mit unglaublichen Mitspielern, mit unglaublichem Talent mitspielen. Also, es ist mehr, als ich mir überhaupt je hätte träumen können. Und ich habe das Gefühl, hey, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um zu sagen, hey, es langt. Also, ich wollte es irgendwie überspannen oder rauszögern. Weil ich das Gefühl hatte, nach dem Fußball gibt es kein Leben mehr. Im Gegenteil, ich habe mich auf das Leben nach dem Fußball auch ein Stück weit vorbereitet, als ich ein Fußballer war. Und dann kam der Moment, wo ich gesagt habe, so, jetzt gehst du in das Leben rein, der Abschnitt ist fertig und kommst einen neuen Abschnitt an. Und das ist eigentlich bis heute ganz gut gegangen.
Mhm. Wer ist denn dein prägendster Profitrainer gewesen?
Nigel Pearson in England bei Leicester City, ja, mit Abstand das beste Man-Management und Leadership. Also wie er Menschen geführt hat, auch inhaltlich, sie wissen, es ist wirklich, wie er mit den Menschen umgegangen ist, aber trotzdem wirklich alles aus dir herausholen wollte. Das hat mich sehr, sehr geprägt, die Art und Weise, wie er eine Mannschaft und schlussendlich eine junge Gruppe von Männern geführt hat. Das ist sehr bemerkenswert, wie er das gemacht hat.
Du hast vorher angesprochen, dass du die der Schritt nach der Profizeit so schon ein bisschen geplant hast, während du noch Profi warst, hast du dort schon irgendwann gewusst, hey, ich will dann richtig Trainer gehen? Oder hat sich das erst später ergeben?
Das hat sich später ergeben. Es ist, als ich 30 geworden bin und damals bei Blackburn Rovers in der Premier League gespielt habe, sind so englische Instruktoren vom englischen Fußballverband auf Blackburn gekommen und haben gesagt, hey, ihr habt irgendeinen Bock von euch, mal ein bisschen coachen. Und dann habe ich die Hand durchgehabt, ja, ich mache doch da mal mit. Und dann haben wir das sogenannte C-Diplom habe ich dann in Blackburn gemacht und habe dann gemerkt, hey, das macht eigentlich nur recht Spass. So Trainingseinheiten aufstellen für Spieler. Und ich habe dann da mit der Juniorin in Blackburn oben haben wir das gemacht gehabt. Hat Spass gemacht. Also wirklich habe Freude gehabt und bin eigentlich so immer mehr drin hineingewachsen und habe dann einfach mein Diplom, während ich noch Spieler war, auch weiter verfolgt und noch weiterhin gemacht. Und dann in den Pausen, in den Spielpausen, in den Wettkampfpausen, habe ich dann einen Teil quasi von meinen Ferien den Trainerdiplom zugewidmet und habe das eigentlich dann so wie parallel laufen lassen. Ich war einerseits noch Profi, aber dann auch bei einem richtigen B-Diplom gegangen in England, richtig A-Diplom und so. Und das ist eigentlich super gegangen auch und habe gemerkt, hey, das macht Spass. Und ich bin eigentlich reingewachsen. Es ist nicht so, dass ich das in meinen 20er Jahren oder was immer so mal gesagt habe, oh, das wollte ich dann unbedingt mal machen. Ja. Und das ist das Wichtigste, der Faktor Freude ist das Wichtigste. Das ist ein riesen Motivationsfaktor und den habe ich eigentlich bis heute behalten, weil ich noch weiterentwickeln konnte. Und ja, so bin ich eigentlich reingekommen und habe dann auch 2012, als ich aufgehört habe, zurück in die Schweiz gekommen von England, habe ich dann auch, bin ich dann sofort ins Trainer-Metier reingegangen. Zuerst bei den Junioren, dann bei den Amateuren und dann im Profibereich und habe ich da so meine Erfahrung können machen. Und gerade jetzt bei McArthur in Australien, meine erste Station, international, als internationaler Trainer in dem Sinne.
Ja, Australien, also am anderen Ende der Welt. Wie bist du dort angekommen? Also, wie ist das passiert?
Ja, um jetzt das ganz kurz zu erklären, es ist ein persönlicher Netzwerk schlussendlich, der dazu geführt hat. Ich bin eben auf eine sechsmonatige Reise gegangen mit meiner Familie, habe dann auch Australien besucht für 2,5 Monate und unter anderem bin ich am Sydney gewesen. Und in Sydney ist eben der Miles Serjovski, mein jetziger Cheftrainer, der seit Jahren das wunderbar macht. Wir zwei haben ja zusammen in Basel geshootet, vor 20 Jahren. Und wir sind immer in Kontakt geblieben und und durch die Reise hat er sich natürlich bei mir ein bisschen informiert und es ist dann wirklich so gewesen, dass dann die Assistenten oder Co-Trainer-Position vakant worden ist bei ihm da vor ein paar Monaten und hat dann auch gesagt, hey, hast du Bock auf Australien zu kommen? Es war wirklich ganz einfach gewesen. Also da ist jetzt kein irgendwie Bewerbungsdossier oder Präsentation oder Interview, sondern einfach er hat mir das SMS geschrieben, er spuckt. Dann habe ich gesagt, ja klar, wieso nicht? Dann habe ich das genauer angeschaut. Dann irgendwie 2 oder 3 Tage später ist ein Angebot vom Club, vom Sportchef. Die haben ihre Hausaufgaben gemacht. Der Mili hat sich sehr stark gemacht für mich. Und dann ist das kurz und bündig, ist das eigentlich relativ über die Bühne gegangen. Ich habe also mit der Familie angeschaut, machen wir es oder machen wir es nicht. Dann gesagt, wir machen es. Und jetzt bin ich, glaube ich, schon im 5. Monat in Australien und habe riesig Freude.
Also du hast gesagt von mir, du hast gefragt, machen wir es? Ja, machen wir. Hat das viel, kann ich mir vorstellen, nicht nur bürokratisch, sondern grundsätzlich Zügelsachen von der Schweiz nach Australien. Das ist nicht etwas, was man gerade gefreut auf dem Mund macht dort innerhalb von einer Woche, oder? Also das ganze Zeug.
Das ist kein Problem, du packst den Koffer und gehst. Und
dann zeig, aber. Und du hast dann auch
Schluss. Du musst mit dem Visa. Ja. Der Club braucht Hilfe vom Visa, dass du Arbeitsbewilligung gehst. Aber auch heute noch, ich glaube, aus einem Koffer raus, ich habe einen Koffer mitgenommen. Und lebe jetzt da alleine im Moment, eben ohne Familie, in einer Einzimmerwohnung. Geht wunderbar, überhaupt keine Sache.
Hast du dir, oder anders gefragt, hast du dir irgendwann einmal überlegt, was du in deiner Trainerzeit, was du jetzt noch nicht erlebt hast, noch willst erleben? Also, sei es im Verein, wo du trainieren, in der Liga, wo du vielleicht trainieren willst, oder eine Meisterschaft, wo du mitkämpfen willst oder so. Also so Träume, sag ich mal, Trainerträume, die du noch hast.
Ja, das Wichtigste für mich ist immer, mit den richtigen Leuten zusammen zu arbeiten, die irgendwo durch ähnliche Tugenden, ähnliche Werte haben wie ich. Und die Schnelllebigkeit, die wir im Moment im Fußball sehen, ist nicht wirklich das, was ich bevorzuge. Aber es ist das sogenannte Business, das ja alle sagen. Es ist jetzt nun mal so und die Fluktuation auf der Trainerposition ist im Moment sehr extrem. Also es ist fast schon frustrierend, wenn du irgendwann mal mit jemandem wieder schwätzen kannst, der sagt, hey, nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre mit dem Wissen, du musst in der Kurzfristigkeit immer das Resultat bringen auf unserem Niveau, das wissen wir alle. Aber es ist eine Trainerkarriere planbar? Das fragt mich ja immer wieder, kannst du eine Trainerkarriere planen? Und dann komme ich jetzt eigentlich immer mehr zur Antwort nein, sondern du lernst eben Leute kennen, du machst dich auf, um vielleicht einmal irgendwo hospitieren, um hinschauen. Du hast einen gewissen Leistungsausweis, wenn du gerade dort bist, geht es darum, einen Leistungsausweis zu kreieren. Will man dich auf dem Markt? Der Fußball ist ein Markt, Angebot und Nachfrage, auch für uns Trainer. Bist du gefragt? Ist dein Profil gefragt? Kannst du dein Profil entwickeln, dort, wo du bist? Es geht ja um diese Fragen. Und wir wissen alle am Schluss, ist natürlich das Resultat extrem wichtig für uns. Es ist ein Wochengeschäft. Wie vorhin gerade kurz angesprochen, es ist sehr, sehr schnelllebig. Die Saisons gehen sehr schnell um. Also von dem her bin ich sehr, sehr offen für ganz vieles. Selbstverständlich würde ich wieder in der Schweiz coachen, selbstverständlich, logisch. Ich mag den Schweizer Fußball. Aber jetzt mit dem Schritt auf Australien ist einfach so, alles, was nach Australien kommt, wird ziemlich sicher näher sein. Ich habe so ziemlich das weiteste Aussuch. Und außer dort, gerade in der Woche, dann gehen wir auf Neuseeland, haben wir ein Match in Wellington, das ist nochmal ein Stück weiter. Aber sonst, ja, also wenn ich dann irgendwo, jetzt vielleicht wenn es jetzt nicht Schweizer sein, meine nächste Station, irgendwo in Europa bin, das ist ja gerade ein Katzensprung von dem, was ich jetzt gerade mache. Also von dem her, ja, es war ein mutiger Entscheid, auf Australien zu gehen als Go-Trainer. Das erste Mal auch Go-Trainer in meiner Trainerlaufbahn, das habe ich noch nie gehabt. So ein bisschen eher der Dienstleister zu sein für den Chef. Macht riesig Spass, kann da die Rolle sehr gut annehmen und auch lernen. Hilft mir vielleicht, sollte ich irgendwann mal wieder ein Haupt- oder Cheftrainer sein, bin ich dann, ja, es hilft mir noch mehr, um das da aufzuführen, weil ich eigentlich die Rolle jetzt auch kennenlernen, oder? Also eben, es hat so viele Komponenten, zum nächste Trainstation wieder anzustreben. Natürlich hat man Träume, ist ja logisch, du willst in der besten Liga sein, mit möglichen Zuschauern, lässige Stadien, gute Stimmung, das wollen die alle. Aber die Plätze sind rar und eben, du musst einfach richtig, richtig gut sein als Trainer, dass du überhaupt gefragt bist für die Position, logisch, oder? Gut, dann ist noch ein Trainer, du hast kein Zeitfenster eigentlich. Also als Athlet musst du, ja, hast du weißt, dein Körper kann irgendwann mal nicht mehr. Wahrscheinlich, sag ich mal, so eine Athletenkarriere ist vielleicht so zwischen, ja, 16 und 36, sage ich jetzt mal, oder noch ein bisschen mehr. Und als Trainer hast du eigentlich keinen Zeitdruck in dem Sinne, weil jetzt du 38, 45 oder 62 bist, das spielt keine Rolle. Und das ist eigentlich das Gute. Du kannst dir Zeit nehmen und dich dementsprechend mit anderen Schritten, die du machst, ja, super weiterentwickeln. Und wie wir alle wissen, es gibt Höhen und Tiefen. Mal geht es ein bisschen besser,
Und im
mal ein
Leben
bisschen
auch.
weniger. Genau, das ist überall so. Und mit dem geht es einfach darum, damit können umzugehen und wieder zu kommen. Du musst immer wieder aufstehen, nicht mehr weitermachen. Und so ist das. Aber eben zum Frage beantworten, habe ich Träume, habe ich Eilige, wo ich gehen kann? Ja, logisch. Also, ich habe ja aus England, ist bei mir schon als Spieler immer die Bewunderung pur gewesen. Und das ist natürlich auch als Trainer. Also, sollte ich das irgendwann einmal als Trainer können schaffen, irgendwann einmal, dann wäre das natürlich riesig. Premier League, wo die ganze Welt, da muss ja richtig, richtig gut sein, ist ja logisch, da muss ich überragend sein. Aber auch die unteren Ligen sind hochinteressant auf der Insel, das kenne ich. Und also von dem her, ja. Aber ich habe gelernt, wirklich im Hier und Jetzt zu leben. Das mache ich jetzt auch in Australien. Was wichtig ist, ist jetzt gerade und was morgen ist. Und weiter zu schauen, das bringt in den meisten Fällen eigentlich gar nicht, weil eben, es kommt eh immer anders.
Gibt es etwas im Fußball, wo sich jetzt so entwickelt hat, wo du als Trainer drauf schaust und täglich damit beschäftigt bist, wo dich stört, wo dich nervt, wo sich ja eben die letzten, sagen wir mal, 10, 15 Jahre entwickelt hat, wo du sagst, oh, das geht für mich persönlich in eine falsche Richtung?
Ja, einfach viele brauchen ja das Wort Nachhaltigkeit, Konstanz, Geduld. Aber wenn es dann wirklich darauf ankommt, dann ist man dann eben gleich nicht. Und darum ist eben die Trainerfluktuation im Moment ist extrem. Das Gefühl, jedes Jahr ist mittlerweile schlimmer. Und manchmal fragst du dich, also ja, es ist einfach, du, oder eben, da sind wir wieder im Leben rein. Du musst doch einmal können, etwas zusammen ausstehen, bestehen, durchmachen. Ja, jetzt hast du mal für mehrere Wochen die Resultate vielleicht nicht, aber trotzdem kannst du dir etwas erschaffen, wieder kreieren, dass du da rauskommst. Und das hast du als Trainer, hast das fast nicht mehr heutzutage. Und klar, die älteren Trainer sagen, ja, das ist schon immer so gewesen, das ist früher auch schon so gewesen. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es wird immer extremer. Man hat das Gefühl, es hat immer mehr Trainer auf dem Markt oder im Markt. Man sagt, aus dem Feld draußen. Und Clubs werden ja nicht unbedingt gerade mehr, sage ich jetzt mal, oder? Und von dem her ist es schon sehr ein schmaler Grat für dich als Trainer, wenn du auch wieder einen Job annimmst. Ja, wie schnell oder wie sehr kannst du erfolgreich sein? Was ist Erfolg? Ist das wirklich auch realistisch mit dem Club, wo du bist? Also es ist wirklich störend. Du tust dich ja einfach den Begebenheiten auch anpassen. Es ist jetzt einfach so, das ist der Markt, das ist gerückt und dann musst du einfach auch damit können umgehen. Ist logisch. Ist einfach gesagt, dass es ist. Logisch. Aber schlussendlich wär's wünschenswert, wenn einmal gewisse Trainer, aber auch Spieler, ja, wenn das Resultat nicht kommen, dass man ein Stück mehr Geduld hat und probiert, da den gemeinsamen Weg rauszuschaffen. Weil, ja, wir können jetzt auch ein aktuelles Beispiel beim FC Lugano nehmen. Ich bin so froh, dass sie mit Matteo Grocci-Torti da weitergemacht haben. Ob jetzt das Thema war oder nicht, das weiß ich nicht. Aber das ist einfach gesehen, okay, Lugano in den letzten Jahren top gewesen. Jetzt haben sie einen schwierigen Start gehabt. Hey, sie haben mit dem Trainer weitergemacht und jetzt haben sie mit ihm können eine schwere Zeit durchmachen. Und genau dann wachst du ja wieder zusammen. Genau und dann passiert ja etwas zwischenmenschlich. Und Und das ist genau das, wo ich mir wünsche, oder dass das eigentlich mehr sollte sein, dass du als Trainer einmal etwas durchmachen wo nicht gerade nach 2,5 in der Lage das Gefühl hast, oh, jetzt verlierst du wieder den Job. Oder? Und, aber ist jetzt das, stört mich das? Nein, es ist einfach auffällig, dass das solche Muster sind, die in meinen Augen eher auch für eine Unternehmenskultur oder eine Clubkultur einfach sehr, sehr ungesund ist. Und vor allem eins, das kostet immer sehr viel Geld. Und für die Fans ist das auch nicht immer einfach. Also weißt, all die Fluktuationen bei Spieler und Trainer ist das auch nicht immer cool. Alle fragen immer, ja, wo sind die Leute, die sich noch mehr identifizieren mit dem Verein und so weiter und so fort. Aber wenn bei dem schnelllebigen Geschäft, wie das ist, jetzt in alle Richtungen. Ja, und dann ist es eigentlich nicht so einfach im Moment. Aber ist das nur im Fußball so? Ich glaube nicht.
Probably not, ja.
Ist vielleicht auch in der Gesellschaft im Moment so, wie man halt einfach lebt. Alles on demand. Ich muss es jetzt haben. Ich muss nicht mehr warten. Hat vielleicht gewisse Ähnlichkeiten im Moment, wie wir alle ein bisschen Stückchen leben.
Ja. Fußball ist auch oft irgendwo der Spiegel zu der Gesellschaft in vielen Bereichen. Also.
Ja, nicht nur der Fußball. Es gibt noch wunderbare andere Sportarten. Also nicht nur der Fußball. Also, der Anspruch würde ich jetzt nicht erheben, dass
es ein Fußball ist. Sport allgemein.
Man sieht vielleicht Parallelen. Ja, man Parallelen im Hochleistung, also im Sport generell oder im Sport. Aber eben, das kannst du ja auf vielen Ebenen kannst du in dem Sinn ein Stück weit vergleichen vielleicht oder mitnehmen. Ja, es ist schon so. Also eben, die Ungeduld im Fußball, manchmal, wie wir jetzt ja über Fußball reden und wie ich im Fußball bin, ja. Und ich sehe auch in anderen Sportarten, die wird auch immer extremer. Und, aber ja, eben wie gesagt, sind wir jetzt irgendwo durch im Leben drin.
Ja. Ja, und es gibt ja doch auch Vereine und Beispiele auch international, die zeigen, dass wenn man konstant auf der Trainerposition bleibt oder dem Trainer vertraut, dass das zwar auch auf und ab geht, aber man kann ja gleich, dass man dem gleich halt vertrauen. Also in Freiburg zum Beispiel mit dem Christian Streich damals oder jetzt immer noch in Heidenheim und international kann man an Pep Guardiola und Manchester City denken, der ist jetzt auch seit 10 Jahren dort ist. Der Club ist auch fast 10 Jahre Liverpool gewesen oder länger. Sind natürlich vom Verein her ganz verschiedene Ebenen, aber also so rein von der Philosophie her, dass man da durchgeht und nicht einfach, eben wie du gesagt hast, nach 2, 3 Spielen gerade wieder sagt, oh, wir müssen etwas ändern. Kommt auch ein bisschen auf die Philosophie vom Verein und vom Umfeld wahrscheinlich auch dann drauf an, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also eben, du hast jetzt Beispiel SC Freiburg erlebt, dass ich bin 3 Jahre beim SC Freiburg war, ich bin damals vom Volker Finke geholt worden und er hat eigentlich den SC Freiburg, also alles, das ganze Fundament, auch heute noch profitiert der Club von seiner Zeit, in den 90er Jahren, mit den sogenannten Breisgau-Brasilianer, der deutsche, vielleicht teilweise sogar starre Fußball ein bisschen aufgewischt hat, wie es gespielt hat da im Breisgau. Und als ich beim SC Freiburg war, ist der vorher erwähnte Christian Streich U19-Trainer gewesen. 2002 bis 2005, wo ich im SC bin und dann hat er übernommen und eben beide Trainer sind abgestiegen mit dem Club und wieder aufgestiegen. Der Club ist immer ruhig geblieben und hat immer stets Jahr für Jahr Aufbauarbeit gemacht. Man wusste, okay, mal sind wir da unten, mal sind wir wieder oben. Und irgendwann hat es mal so gegriffen, dass man regelmäßig europäisch spielen konnte. Und das ist einfach hoch interessant. Und jetzt mittlerweile ist der nächste schon wieder ein Trainer mit dem Julian Schuster, ist der nächste, der sorgfältig angeführt worden ist und mit ihm muss man eigentlich auch ein langfristiges Projekt machen. Das sind Ausnahmen, auch Heidenheim, wo du vorher gesagt hast, das sind Ausnahmen. Ja, eben, was sind die Ansprüche von den Clubs, was sind die Erwartungen, das hat auch enormen Einfluss auf die ganze Umgebung in ihm und um Club herum. Und im SC Freiburg war man einfach immer vernünftig gewesen, man hat immer auf den Nachwuchs gesetzt, das ist das erste Nachwuchsleistungszentrum in Deutschland, wo der Volker Finke da damals gebildet hat und es gut mit einem guten Beispiel voran ist, wie man den deutschen Fußball Nachwuchs besser fördern kann. Das macht natürlich, ja, aber das entspricht jetzt mir vielleicht eher. Andere brauchen etwas anderes, die lieben die Volatilität, die lieben die Schnelllebigkeit. Bei mir ist jetzt eher so das Beispiel der SC Freiburg eigentlich, wo mir jetzt ein bisschen mehr, ja, wo mich ein bisschen mehr träumen lässt, wenn das irgendwann mal möglich wäre.
Gibt es einen Verein, wo du, stand jetzt, du bist jetzt ein Australier-Co-Trainer, all Sachen deinen Koffer wieder packen willst und dann nächsten Bürger und sagst, ich komme sofort. Mandy würde kommen.
Das kann ich heute nicht sagen, weil natürlich mehrere Faktoren oder ich mache den Schritt unbedingt. Mm. Man sagt ja das immer unbedingt, ich das unbedingt wollen machen. Mm. Aber schlussendlich haben wir ja alle immer gewisse Bedingungen. Mm. Und jedes Jahr, wo du älter wirst im Leben, habe ich das Gefühl, die Bestimmungen werden mehr. ich habe ja jetzt mit dem Schüttelfestrahlen bin ich ja sehr, begrüßt mich selber, sehr neugierig und offen gewesen. Und habe gesagt, komm, das machen wir jetzt an meine Familie, die mir da super mithilft und euch das auch ermöglicht. Dass ich jetzt da als Vater und auch als Ehemann in Distanz den Job ausübe, das ist nur dank der starken Familie, die wir haben, möglich. Aber eben, es ist, was ich ja mag im Fußball, ist ja eben die Unberechenbarkeit, dass du weißt eigentlich gar nicht, was morgen ist. Aber habe ich gewusst, dass ich auf Australien gehe? Nein. Und innerhalb von einer Woche habe ich mich entschieden. So. Und das ist das, wo ich denke, ja, wenn du sagst, ja, wo ich so viel Koffer packe, also letztendlich habe ich bei Australien auch so viel Koffer gepackt. Aber das habe ich 2 Monate vorher auch nicht gewusst. Nochmal, für mich ist es wichtig, immer mit den richtigen Leuten zusammen zu arbeiten. Das kann ich im Moment sagen. Es geht gar nicht mehr darum, die Aufgabe selber, klar, die muss herausfordernd sein, die will die motiviert sein, die Aufgabe anzunehmen. Aber für mich ist das Zwischenmenschen extrem wichtig. Dass es einfach dort extrem stimmt, dass die Leute einfach irgendwo durch miteinander können, etwas gemeinsam erreichen und die Menschlichkeit einfach rum ist. Und dann kann das auch mal ein Auftrag oder eine Aufgabe in einer Unterliga sein oder in einem exotischen Land oder was immer, da bin ich eigentlich recht offen dafür, ja.
Bruno, herzlichen Dank, dass du da bei Sportsplanung dabei gewesen bist. Es war eine mega grosse Ehre, dass du da mit dabei bist und dass wir ein bisschen über deine Spielerkarriere und jetzt auch deine, sagen wir, außergewöhnliche Trainerkarriere jetzt in Australien haben dürfen können. Und ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spass gemacht und viele Dank, dass du da gewesen bist. Danke dir.
Danke vielmals, Mirko, und weiterhin alles Gute.
Sport ist mehr als Tour de France. Von Januar bis Oktober, von Australien bis China, fast das gesamte Jahr messen sich die besten Fahrerinnen und Fahrer der Welt. Doch wie wurden die Rennen entschieden? Wer sind die nächsten Superstars? Warum werden die Rennen bei den Frauen so wenig übertragen?
Jeden Sonntag blicken Bent und ich, Lukas, bei Radio Tour zurück auf die vergangene Radsportwoche, analysieren die wichtigsten Rennen der Männer und Frauen und besprechen die Themen abseits des Rads. Dazu gibt es spannende Interviews mit bekannten oder unbekannten Menschen aus dem Sport und zu sportlichen und ernsten Themen. Radio Tour, der Podcast für die Menschen, die Radsport wirklich verstehen wollen.
Bei meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.